Moin Moin Prana Lover und herzlich willkommen zu Prana Up Your Life, dein Podcast für mehr Lebensenergie. Wir sind Jasmin und Josephine, zwei Schwestern aus Hamburg und zusammen mit dir möchten wir noch mehr Lebensenergie kreieren. Und dieses Prana, die Lebensenergie, die ist manchmal ein bisschen blockiert, wenn wir Kopfschmerzen haben oder sogar Migräne. Also in dem Fall kann das Prana einfach nicht mehr durch den Körper fließen. Alles ist blockiert, wir können nicht mehr richtig denken, wir fühlen uns elend oder uns ist richtig, richtig schlecht, wenn wir zum Beispiel Migräne haben. Und dieser Podcast ist besonders wichtig, natürlich für die Menschen, die mit Migräne zu kämpfen haben, natürlich, aber auch wichtig für diejenigen, die ab und zu Kopfschmerzen haben oder sich generell für das Thema interessieren, wie kannst du Migräne, Kopfschmerzen oder alle möglichen Schmerzen, die in diesem Zusammenhang zu finden sind, mit einem ganzheitlichen Ansatz lösen oder beziehungsweise vielleicht erträglicher machen. Du kannst in diesem Podcast mehr erfahren, was du machen kannst, wenn du öfters mal Kopfschmerzen hast oder Migräne. Und zwar nicht nur von uns, sondern von der Expertin schlechthin. Wir haben Dr. Nadine Webering eingeladen zu diesem Podcast. Und Nadine ist Ärztin bzw. Neurologin und ist erst sehr spät oder später in Anführungsstrichen auf den ganzheitlichen Pfad gekommen. Das heißt, sie hat für dich Infos rund um die Schulmedizin zum Thema Kopfschmerzen, denn sie war in einer Kopfschmerz-Spezialambulanz und kann dir auch sagen, was du ganzheitlich tun kannst, denn sie ist außerdem Yogalehrerin und hat eine Ayurveda-Ausbildung und ist spezialisiert zum Thema Migräne und Ayurveda. Denn sie selbst hat seit der Schulzeit mit Migräne zu kämpfen, in der Zeit besonders als Leiterin einer Intensivstation und in der Kopfschmerzambulanz ist es einfach dann völlig ausgeartet natürlich. Bis jetzt lernt sie selbst durch Ayurveda viel, viel besser mit sich selbst umzugehen, was sie machen kann, wenn sie Migräne hat. Und mittlerweile ist das nur maximal einmal im Monat. Das heißt, hör dir an, was Nadine zu sagen hat. Sie hat wirklich Ahnung auf dem Gebiet, auf allen Ebenen persönlicher und beruflicher Natur. Und sie spricht so leidenschaftlich über die Themen, über Ayurveda, Yoga, Achtsamkeit, was du tun kannst, wenn du häufig Kopfschmerzen hast. Und dieses Interview hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und auch ich habe sehr viel gelernt. Also hör auf jeden Fall rein in die Folge und herzlich willkommen, Nadine. Ich freue mich, heute Nadine in unserem Podcast zu haben. Erstmal herzlich willkommen, liebe Nadine.
Hallo, vielen, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich auch sehr, dass ich hier sein kann.
Endlich haben wir es geschafft, nach längerer Vorlaufzeit und Terminverschiebung, aber ja. Wie das so schön ist, freue ich mich, dass wir heute zusammengekommen sind. Warum ist Nadine eigentlich bei uns im Podcast? Nadine ist praktizierende Neurologin und über eine Yogalehrerausbildung zum Thema Ayurveda gekommen. Das ist ja so relativ klassisch, dass man da so ein bisschen was von gehört hat, hat sich dann aber auf das Thema Migräne und im Zusammenhang insbesondere mit Ayurveda spezialisiert. Und das ist natürlich eine ganz, ganz wundervolle Kombination. Und wir freuen uns, dass wir eine Spezialistin heute zu dem Thema im Interview haben. Und ich habe auf deiner Seite gelesen ein Statement von dir. Und zwar schreibst du: Wir leben in einer Zeit, in der die Menschen die Verantwortung für ihre Gesundheit Ärzten und Therapeuten übergeben. Dabei kannst du selbst so viel zu deinem eigenen gesunden Leben beitragen. Und ich finde, das ist vollkommen richtig und eine so schöne Aussage, dass ich gesagt habe, das muss ich als allererstes vorne ranstellen. Denn ich bin mir sicher, du bist auf diese Aussage nicht schon dein ganzes Leben lang gekommen oder auf diesen Trichter, sondern hast du das früher auch schon so gesehen oder wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass du sagst oder dass deine Ansicht ist, dass man sich selbst heilen kann?
Ja, tatsächlich habe ich das, bis ich mit dem Ayurveda in Kontakt gekommen bin, so gar nicht so gesehen. Ne? Also ich, aus der Position heraus, dass ich ja den weißen Kittel anhab oder hatte, war es halt tatsächlich so, dass das für mich ganz selbstverständlich war, dass die Menschen eben zu mir kommen, wenn sie krank sind, dass ich dann sie wieder heile mache und heil wieder nach Hause schicke im besten Fall. Und ja, das war halt ganz normal. Und erst in dem Moment, wo ich ja wirklich für mich selber persönlich, also ich habe Ayurveda natürlich erst selbst für mich praktiziert, gemerkt habe, okay, nee, ich habe da selber total viel Einfluss drauf, wie es mir geht, ist mir das eben auch klar geworden, dass das für meine Patienten ja genauso sein darf und kann, dass die wirklich die Möglichkeit haben, eben auch selbst Einfluss zu nehmen und dass ich letztlich derjenige bin, der dabei unterstützen darf und beraten darf, aber ja, die Gesundheit, die haben die halt selber in der Hand letztlich und ja, das ist ein Prozess gewesen, den gibt es noch nicht so lange in meinem Leben, das habe ich mal ganz anders gesehen, ja.
Wie lange ist das her oder beziehungsweise hat das mit einem bestimmten Ereignis? Ist das mit einem bestimmten Ereignis gekommen in deinem Leben?
Ja, ich nenne es immer ganz liebevoll meine Midlife-Crisis sozusagen. Es war halt tatsächlich so, dass ich eine ganz klassische schulmedizinische Karriere gemacht habe, eine relativ rasche auch. Also ich habe sehr schnell nach meiner Facharztausbildung, die dauert ja in Deutschland 5 Jahre, nach dem Studium, dann eben meine erste Oberarztstelle angetreten und habe mich da ja irgendwie total drin gesehen und war da voll zufrieden mit und habe gesagt, super, jetzt hast du alles erreicht, was du wolltest und habe in einer großen Klinik gearbeitet, habe dann eine Schlaganfallstation und eine Intensivstation geleitet und war genau da angekommen, wo ich immer hin wollte. Und das habe ich 2,5 Jahre gemacht und jeden Tag 12, 13 Stunden gearbeitet und nach Hause gekommen und gegessen und geschlafen und wieder von vorne. Und ja, eines Tages bin ich dann tatsächlich morgens wach geworden und mir ist die Luft weggeblieben und ich habe gedacht, oh mein Gott, und das ist das, was du immer wolltest, das ist das, was du ja dein Leben lang eigentlich machen wolltest und so geht's jetzt auch für ewig weiter und ja, und dann war ich so, was jetzt, ne? Was soll jetzt passieren, das geht doch nicht und habe schon da einfach gemerkt, so, das ist nicht der Weg, den du gehen willst. Ich habe halt wirklich nur, ja, Patienten verwaltet, habe nur Kaputtes wieder heilen gemacht irgendwie, gerade in der Schlaganfallmedizin ist das ja alles auch sehr schnell und es bleibt überhaupt gar keine Zeit, irgendwie sich auf den Menschen auch einzulassen und das hat mich so desillusioniert und ja, und dann stand ich da irgendwie vor den Scherben meiner Vorstellung und habe gedacht, wie geht's jetzt weiter und habe dann für mich entschlossen, gut, du machst jetzt eine Yogalehrerausbildung, gar nicht mal wirklich, weil ich jetzt alles hinwerfen wollte und Yoga-Lehrer sein wollte oder so, sondern ich halt wollte halt wirklich was für mich tun und den Weg irgendwie in eine andere Richtung gehen und einfach mal schauen, was so passiert. Und ich habe zu dem Zeitpunkt schon ja fast 10 Jahre Yoga praktiziert. Also das war irgendwie ein Thema, das sowieso immer so ein bisschen mitschwang. Und ja, dann hat sich der Weg irgendwie tatsächlich immer weiter in die Richtung entwickelt durchs Yoga. Dann, wie du schon gesagt hast, zum Ayurveda und da ja, habe ich mich dann gefunden. Da habe ich dann wirklich festgestellt, okay, das ist was, das funktioniert unglaublich gut und das kannst du eben auch weitergeben und mit einem guten Gewissen auch weitergeben. Und weil es eben einfach so wunderbar funktioniert und weil eben jeder selber was machen kann einfach. Und ja, das war so der Weg, der Kurzfassung.
Ja, ich kann natürlich immer mehr Facetten alles.
Ja, ja.
Aber so ist es passiert irgendwie. Hattest du in den Zeiten, wo es dann schwierig wurde, hattest du dann Migräneanfälle oder wo kommt die Spezialisierung her?
Ja, ich habe selber tatsächlich auch eine Migräne schon ja, viele, viele Jahre seit meiner Pubertät und die war mal gut und mal nicht so gut und in der Zeit, wo es mir halt da nicht mehr gut ging in dieser Klinik, hatte ich fast jeden Tag Kopfschmerzen, kann man sagen. Also ich bin wirklich mit Kopfschmerzen wach geworden, mit Kopfschmerzen ins Bett gegangen und dann war es mal ganz schlimm und ich habe mich dabei irgendwie mitgequält und immer weitergemacht und die Migräne ist halt einfach auch so, ne, je schlechter es dir geht, desto schlechter ist die Migräne gerade auch in dem Moment. Deswegen war das für mich natürlich auch ein wichtiges Thema, zumal ich halt für mich dann eben auch die Erfahrung gemacht habe, auch da habe ich selber Einfluss, weil das kann auch besser werden, wenn ich auf mich achte und habe mit dem Ayurveda da eben unglaublich viel auch erreichen können für mich. Und mittlerweile habe ich alle paar Monate mal eine Migräneattacke für einen Tag, wenn es hochkommt. Und dann weiß ich aber auch, woher das kommt. Also dann war ich es eben auch selber tatsächlich. Das war ja die eine Seite. Und die andere ist tatsächlich, dass ich meine Facharztausbildung in einer Klinik gemacht habe, die einen sehr großen Kopfschmerzschwerpunkt hatte. Also es gab in Essen an der Uniklinik, wo ich gearbeitet habe, das Westdeutsche Kopfschmerzzentrum. Das ist also so eine Kopfschmerz-Spezialambulanz, in der ich auch lange gearbeitet habe, wo halt Menschen mit Kopfschmerzen betreut wurden und dann zum Großteil eben Migräne, weil die halt ja sehr weit verbreitet ist. Und da habe ich irgendwie schon so eine Liebe dazu entwickelt. Also es ist immer ein Thema gewesen irgendwie, das mich begleitet hat, und habe da ganz, ganz viel drüber gelernt aus schulmedizinischer Sicht und habe es eben später in meiner Arbeit aber auch immer wieder erlebt, wie wenig für diese Menschen getan wird. Also nach dieser Stelle, die ich da hatte auf der Schlaganfallstation, bin ich dann woanders hingegangen und habe in der Notaufnahme gearbeitet als Oberärztin und habe da so oft Menschen mit Migräne getroffen, die so ja vollständig alleingelassen waren. Also die zwar einen Neurologen hatten, aber der hat halt nur Tabletten verschrieben und mal eine Prophylaxe, also ein Medikament, was man regelmäßig nimmt, damit die Kopfschmerzen weggehen. Ja, aber das war es dann einfach auch. Und ganz viele kamen auch und hatten auch gar keine Ahnung, dass sie Migräne haben. Und ich habe dann da erstmal die Diagnose gestellt und denen dann da alles erklärt und habe mich immer wieder dabei erwischt, wie ich wirklich auch wahnsinnig viel Zeit dann investiert habe, und die Notaufnahme lief voller und voller und Nadine hat immer noch Kopfschmerzgespräche geführt. Und das war halt nicht der, das ist nicht der richtige Ort für sowas. Und da habe ich eben einfach gemerkt, dass, also A, ich kann das, weil ich verstehe die Leute, weil ich es eben selber auch habe, und es ist einfach so ein unglaublicher Bedarf da, und es ist eben eine Krankheit, wo man so unglaublich viel selbst erreichen kann, und darum ist es die Migräne geworden, mit der ich jetzt arbeite.
Ja, spannend, ja. Und warum ist dieses Phänomen Migräne in deinen Augen jetzt so weit verbreitet, beziehungsweise warum sind so viele Menschen auch in der Notaufnahme bei dir angekommen? Oder in meinen Augen oder im Gefühl ist es doch etwas, was auch mit der Zeit immer mehr ansteigt oder mehr so ein Massenphänomen. Ich finde das doof, aber
ich verstehe, was du meinst.
Ja, genau. Ja, warum ist das so in deinen Augen?
Ja, also letztlich ist es so, aus schulmedizinischer Sicht, dass du mit einem, ich nenne das immer gerne Migränegehirn, geboren wirst. Also die Veranlagung dazu ist eigentlich da. Menschen, die Migräne haben, das ist also schon, das wissen wir seit den 80er Jahren, in Studien ist es nachgewiesen, die haben halt eine ganz andere Art, wie das Gehirn funktioniert. Die sind viel, ich sage immer gerne, viel durchlässiger so für alles. Also die können sich einfach nicht abschotten. Die Reize von außen werden alle aufgenommen und verarbeitet, und das Gehirn ist viel schneller, aber dadurch einfach auch viel anfälliger, weil wenn es nicht zur Entspannung kommt. Und wir leben halt einfach in einer sehr, aus ayurvedischer Sicht sehr, sehr Vata- und Pitta-dominierten Welt, und wir müssen halt unglaublich viel und schnell schaffen und leisten. Und ich glaube, das ist eben der Grund, warum das einfach immer mehr zunimmt, dass halt Menschen, die diese Veranlagung haben, die ja das früher einfach nicht bekommen haben, weil sie einfach in geregelten Rhythmen gelebt haben und nicht so einem Stress und Druck ausgesetzt waren, dass es da halt einfach jetzt durchbricht viel mehr als früher, weil eben die Veranlagung und dann eben das Leben, wie wir es leben, da zusammenkommt. Ja,
ja.
Ich denke, das ist der Grund.
Ja, ich denke auch, generell ist das ja oft ein Grund für viele Krankheitsbilder in der modernen Welt jetzt, dass sie eben sehr einem Vata- oder auch Pitta-Ungleichgewicht zugeschrieben werden können, weil die Welt eben so sehr geprägt ist durch die Bewegung des Vatas oder auch durch diesen Druck und Perfektionismus des Pitas. Und egal, welche Konstitution man jetzt von Natur aus mit sich bringt, es prasselt ja trotzdem auf einen ein, diese Energien.
Ja.
Und wenn man dann noch zusätzlich ein sehr stark geprägter Vata- oder Pitta-Typ ist, oder beides, dann beeinflusst einen das ja natürlich.
Unglaublich, ja. Ja, ich sehe das auch immer wieder mit den bei den Menschen, mit denen ich arbeite, die sind halt, also Migräne-Menschen sind Perfektionisten, schon aus sich heraus. Also die wollen halt immer alles so gut wie möglich abliefern und wenn dann natürlich die Welt halt auch so ist, dass sie das auch noch erwartet und diesen Druck auch noch erzeugt, dann das potenziert sich so sehr, dass dann da einfach überhaupt nichts mehr übrig bleibt irgendwie für Self-Care und sich um sich selber kümmern und so. Das ist leider einfach so.
Ja, spannend. Ich muss immer wieder darüber nachdenken, dass unsere Mama tatsächlich auch jahrelang Probleme mit Migräne hatte.
Okay.
Und sie ja auch in ihrem Leben, auch durch uns, aber die haben ja, bevor wir mit dem Thema Ayurveda angefangen haben, hat sie und unser Papa schon einen Ayurveda-Kur auf Sri Lanka gemacht.
Cool.
Ja, und das ist jetzt, ich muss mal wieder drüber nachdenken, ich glaube mittlerweile schon 6-7 Jahre her jetzt. Aha. Und auch in Kombination mit Yoga, dass sie das auch schon länger praktiziert. Und denn jetzt aber vor allen Dingen mit den ayurvedischen Routinen auch, ist es so stark zurückgegangen mit der Migräne, was ich immer wieder erstaunlich finde, weil ich kenne meine Mama mit, okay, sie hat jetzt Migräne und ungefähr 3 Tage nicht ansprechbar oder zumindest Minimum 1 Tag. Und jetzt ist es so, dass wir auch immer genau wissen, wenn Papa anruft und sagt, ja, Mama hat Migräne, ist sehr, sehr selten, aber dann so, oh, jetzt ist irgendwas passiert oder es ist sehr viel los. Und dann ist es oft auch dieses unsere Mama hat sehr viel Pita. Und dann in Kombination mit Vata-Themen, wenn viel passiert ist oder so. Und dann das ist mal wieder soweit. Aber ich finde es schön zu sehen und ich kann es nur aus persönlicher oder familiärer Sicht zumindest sagen, dass Ayurveda und auch Yoga da wahnsinnig viel bringen kann. Und das wirst du ja sicherlich auch bestätigen. Aber bevor wir da reingehen, würde ich gerne nochmal fragen, wir haben ja so ein bisschen drüber gesprochen, die Ursache einer Migräne liegt aus ayurvedischer Sicht ja im Ungleichgewicht von jetzt bestimmten Doshas. Wir haben jetzt über Vata und Pitta gesprochen. Wie kann ich das für mich herausfinden, ob die Ursache meiner Migräne jetzt eher zum Beispiel ein Pitta-Ungleichgewicht, ein Vata-Ungleichgewicht ist oder vielleicht auch Kapha? Würdest du sagen, das gibt es auch bei Kapha-Menschen oder wie siehst du das?
Also letztlich ist es so, dass wenn man halt nach den klassischen ayurvedischen Schriften geht, da ist es ja nicht so, da steht drin Migräne, Doppelpunkt.
Nee, weil, genau.
So ist es natürlich nicht beschrieben. Und Ayurveda beschreibt ja auch keine Krankheiten in dem Sinne, sondern beschreibt halt ja als Krankheit eigentlich ein Symptom. Und es gibt eben einen halbseitigen stechenden Kopfschmerz im Ayurveda, den, wenn man eben die einzelnen Symptome anguckt, den wir als Migräne beschreiben würden. Und das ist aus ganz klassischer Sicht eigentlich eine Vata-Erkrankung. Also ein Überschuss an Vata führt eben zu dieser Art von Kopfschmerzen. Es gibt aber auch tatsächlich Kollegen, die sagen, nee, das ist eine Pitta-Erkrankung. Der Janesh Vaitya, mit dem habt ihr auch mal ein Interview gemacht. Der sagt zum Beispiel, nee, Migräne ist Pitta. Also das ist halt ganz viel auch so, sind so Erfahrungswerte wahrscheinlich, die da auch mit reinspielen. Ich würde sagen, dass halt, also aus meiner Erfahrung, dass es immer beides ist. Also es ist zu einem ganz großen Teil Vata tatsächlich, aber es spielt immer Pitta auch mit rein. Und es ist ganz interessant, weil es eben tatsächlich auch die schulmedizinische Erklärung passt da auch total gut zu. Also es ist halt eine Überaktivität im Nervensystem, zu viel Bewegung im Nervensystem, das ist klar Vata. Aber wenn man eben sich anguckt, was dann passiert, also wie die Migräneattacke ausgelöst wird, also es kommt dann eben durch Ausschüttung von Botenstoffen im Gehirn zu einer sogenannten sterilen Entzündung an den Gefäßen. Das heißt, also da sind jetzt keine Bakterien, Viren, Pilze oder so, sondern diese Entzündungsbotenstoffe führen halt zu einer Entzündung. Die Gefäße werden weit und die werden durchlässiger und das macht letztlich dann den Schmerz. Und Entzündung ist ja total Pitta. Ne? Und deswegen kann man eigentlich die schulmedizinische Erklärung mit der ayurvedischen auch tatsächlich gleichsetzen. Und darum sagt aber auch, das hat definitiv beide Anteile. Und das sehe ich eben bei meinen, ja, ich sage nicht so gerne Patienten, ich sage bei meinen Coaches, bei meinen Teilnehmern, eben auch, dass da beides reinspielt. Kaffer sehe ich eigentlich eher selten so. Da würde ich jetzt auch nicht unbedingt so ja, mit reinnehmen, weil Kaffer ist ja eher so wirklich so dieses Ausgeglichene, das Geerdete und so. Und den meisten fehlt halt eher ein bisschen Kaffer. Also die könnten ein bisschen mehr Kaffer vertragen. Aber ich denke, es ist eine Vata-Pitta-Erkrankung auf jeden Fall.
Ja. Warum sollte ich denn jetzt überhaupt wissen, wo das herkommt? Also aus der ayurvedischen Sicht.
Ja, ich finde es extrem hilfreich zu wissen, wo es herkommt, um eben wirklich tatsächlich dieses selber was dran machen zu können, um das zu verstehen. Also ich versuche eben, wenn ich mit Menschen arbeite, nicht zu sagen, mach das und das und das und das, dann wird das schon wieder gut, sondern guck dir das genau an, überleg dir, was du da siehst, gerade zum Beispiel in deiner Attacke, aber auch in deinem Leben, und dann überleg dir, was kann dir jetzt helfen? Also es ist so, dass man auch sogar die Symptome in einer Migräneattacke den Doshas zuordnen kann und da sogar auch Kapha zuordnen kann tatsächlich. Also Menschen zum Beispiel, die eine sogenannte Aura haben, also dieses Flimmer sehen, bevor die Migräneattacke kommt, oder aber auch die stark lichtempfindlich sind in der Attacke, da kann man halt klar sagen, ja, da ist ein großer Pitta-Anteil. Ne? Ja. Das Sinnesorgan von Pitta ist das Auge. Und das ist halt, da ist Pitta halt extrem dann drin. Und Leute, die halt eher so eine Geräuschempfindlichkeit haben in der Attacke, das ist eher dann wirklich, dass da Vata ist. Ne? Vata ist das Ohr, also so kann man es zuordnen. Pitta macht eher Übelkeit zum Beispiel und Durchfall, und also so kann man die einzelnen Symptome durchgehen, und das habe ich eben auch die Erfahrung gemacht, dass die Leute dann auch was ganz anderes brauchen. Also ne, wenn die sehr Pitta-dominierte Attacken haben, ist es wirklich eher Kühlung. Wenn die mehr Vata-dominierte Attacken haben, dann wollen die es warm haben. Also jemand, der so Pitta-Symptome hat, der geht nicht warm baden. Und es gibt aber Menschen, die intuitiv sagen, boah, wenn ich Migräne kriege, ich muss in die Badewanne. Und das sind halt wirklich die mehr Vata-Symptome haben. Und das ist halt super hilfreich für den Einzelnen, das zu verstehen, was habe ich für einen Anteil, um zu verstehen, wie kann ich mir selber helfen. So. Ja. Und nicht einfach eine Liste zu kriegen und zu sagen, okay, den Punkt habe ich jetzt alles abgearbeitet, jetzt muss sie weggehen. Das zu spüren, ne? Sich selber wieder wahrzunehmen und zu spüren. Und das ist bei Menschen mit Migräne, das ist bei uns allen heutzutage so, aber bei Menschen mit Migräne noch so viel ausgeprägter, weil einfach bei denen so viel im Kopf passiert, sind die so vollständig getrennt von ihrem Körper. Die sind überhaupt nicht in der Lage, irgendwie Signale des Körpers wahrzunehmen, und selbst so banale Sachen wie Hunger, ne? Und das wird überhaupt nicht mehr wahrgenommen. Es wird einfach immer weitergemacht. Und das ist eben gerade bei der Migräne dann eine totale Katastrophe, weil wir vermuten mittlerweile aus schulmedizinischer Sicht, dass die Migräneattacken ausgelöst werden durch ein totales Energiedefizit im Gehirn. Also das Gehirn arbeitet und arbeitet und arbeitet und ist ständig unter Strom. Und wenn die Speicher leer sind, dann kommt die nächste Attacke. Und wenn jemand halt nicht mal mehr wahrnehmen kann, dass er Hunger hat, dann kann er auch nicht die Speicher schnell wieder auffüllen, bevor es zu spät ist. Und das versuche ich halt irgendwie zu transportieren, damit die Menschen das halt einfach wieder lernen, sich selber zu spüren.
Ja, und gerade wenn du über das Thema Hunger sprichst, ist es ja auch bei Pitta-Menschen ganz oft so, dass wenn das nicht gestillt wird, dann ist halt auch so ein schneller Shutdown. Ne? Also ich kenne das halt total gut. Und ich bin gar kein Kopfschmerztyp. Aber so, wenn ich merke, dass ich mein Hungergefühl ignoriere oder auch kein Essen bekomme,
ist ja manchmal genug, so.
Ja, dann ist das quasi die nächste Stufe. Ne? So, und wenn ich aber anfange, schon wirklich darauf zu achten, ich weiß, dass ich als Pitta-Typ regelmäßig etwas zu essen brauche, und besonders wenn ich viel kognitiv arbeite, auch in unserem Job, oder viel energetisch gebe, was ich ja viel tue, dann merke ich, ich brauche zu meinen bestimmten Zeiten etwas zu essen, weil sonst geht es mir nicht gut, dann kriege ich Kopfschmerzen oder ne, ähnliche, ja, noch weitere Symptome. Aber das ist ja auch das Einzige, was ich dann machen muss, in Anführungsstrichen, ist ja nur auf mich selbst achten und diese, mhm, Zeit einplanen, dass ich dann halt wirklich was esse. Und wenn, ja, ich weiß, ich kann nicht was Richtiges essen, dann habe ich halt was dabei, eine Dattel oder Walnuss oder keine Ahnung, was, wo ich, ja, kurz reinbeiße. Und dann dadurch kann ich es ja schon abwenden. Und es darf halt auch manchmal so simpel sein, finde ich.
Ja, ja. Und das ist halt, das ist so wichtig, dass das eben wirklich zu lernen, das wahrzunehmen. Ne? So, ja, okay, es ist jetzt einfach Zeit, ich muss jetzt essen. Und das empfehle ich halt auch eigentlich immer, dass man immer Notfallessen irgendwie dabei hat. Weil es ist halt so, auch die Schulmedizin empfiehlt, eben regelmäßig zu essen, damit man, mhm, halt seine Migräne in den Griff bekommt. Aber da ist es dann halt eher so, sind so dogmatische Sachen. Ne? So, du sollst 3 Mahlzeiten am Tag essen und möglichst viele Kohlenhydrate. Und ich habe eben Leute dann auch dabei, die, ja, die eben so wie du auch viel Pita haben. Und da reichen manchmal auch 3 Mahlzeiten dann nicht. Da muss dazwischen noch irgendwie ein Snack eingenommen werden. Und dann sage ich auch immer, ne, Mandeln, Datteln, irgendwelche, ja, Nüsse oder so, einfach immer in der Handtasche haben, weil man weiß halt, ja, nie, wann es mal passiert und man dann doch, ja, spürt, okay, jetzt ist Zeit, ich muss jetzt essen. Ne?
Ja, ja, voll gut. Und da sage ich auch immer, im Ayurveda wird zwar empfohlen, 3-mal täglich nur zu essen und dazwischen, ja, Pause, aber es kommt eben auch da wieder darauf an, wie man individuell geprägt ist.
Ja.
Und wenn halt so viel Pita da ist, so viel Feuer, so viel Verbrennung, und dann darf man das auch anpassen und auch locker, ja, sehen und da auf seine Intuition hören. Und darum geht es ja eh am Ende.
Richtig. Immer, ne? Ja, es ist ja, ich meine, im Endeffekt ist Hunger das Signal, Agni ist wieder bereit. Ne? Und wenn, ja, es wirklich... Auch das ist schwierig eben, das muss man auch lernen, wenn es wirklich echter Hunger ist und kein emotionaler Hunger, den kennen wir ja auch alle, ne? Der Schokoladenhunger, boah, war das ein schrecklicher, ja, Tag, ich habe aber Hunger. ne? Und wenn es, ja, wirklich echter Hunger ist, dann ist es auch egal, wenn das letzte Essen erst 2 Stunden her ist, weil dann ist das Agni bereit, wieder zu verdauen und dann sollte man es auch füttern. Ne?
Ja, 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 denke ich auch. Jetzt gibt es natürlich, wenn wir darüber sprechen, dass es sehr individuell ist und es kommt darauf an, woher der Kopfschmerz kommt, welche Symptome, mhm, man hat, gibt es trotzdem etwas, wo du sagst, so, das ist jetzt so dein bester Tipp, was man machen kann, vielleicht erstmal zur Ursachenfindung und dann natürlich auch, um dagegen zu steuern.
Ja, zur Ursachenfindung ist es halt tatsächlich am wichtigsten, glaube ich, einfach sich die Zeit zu nehmen, wieder mit sich in Kontakt zu kommen und sich wieder zu spüren. Also bevor, mhm, ich irgendwie anfange, irgendwelche Tipps zu geben und Empfehlungen und so, versuche ich halt wirklich eben den Leuten dahin zu bringen, das zu merken, wo liegt eigentlich das Problem. Ne? Also sich wirklich mal anzugucken, was sind denn meine Auslöser? Ne? Wo habe ich denn Migräne? Wann habe ich Migräne? Was habe ich vorher gemacht? Und was sind aber auch meine Warnsignale? Also was sagt mir mein Körper vorher? Es gibt zum Beispiel wahnsinnig viele Menschen, die schon irgendwie 1 bis 2 Tage vorher permanent gähnen müssen. Und dann wissen die, wenn die eben das gelernt haben, okay, ja, ich steuere gerade in Energiedefizit, das wird eine Migräne, wenn ich jetzt nicht aufpasse. Und da kann man dann eben einschreiten und kann es halt auch irgendwie verhindern. Oder Leute werden halt wahnsinnig emotional in beide Richtungen, wütend oder traurig oder so und können das gar nicht wirklich erklären, warum das so ist. Und das sind eben Warnsignale. Und das ist der erste Schritt tatsächlich, das wieder zu lernen, ja, sich selber da zu spüren, so, ja, was, ne, was geht in mir vor irgendwie. Und wenn dann das Verständnis dafür da ist, dann ja, gibt's, im Ayurveda gibt's natürlich nie pauschale Empfehlungen, aber es gibt definitiv Dinge, die für alle gleich wirksam sind. Es ist halt tatsächlich so, dass die, ja, dass ein geregelter Tagesablauf einfach unglaublich wichtig ist. Das wird auch in der Schulmedizin empfohlen, das haben wir damals auch in der Kopfschmerzpraxis empfohlen. Ne? Schlafen Sie immer zur gleichen Zeit, schlafen Sie die gleiche Stundenzahl, essen Sie regelmäßig und solche Sachen. Und das ist halt natürlich aus ayurvedischer Sicht ja sowieso super wichtig, aber es wird einfach noch mal viel logischer und deutlicher, wenn man versteht, warum eigentlich. Ne? Also wenn man sich jetzt den ayurvedischen indischen Tagesablauf anguckt, die Dosha-Uhr, da arbeite ich auch ganz viel mit, das zu sehen, warum soll ich denn eigentlich um die Uhrzeit ins Bett gehen und warum soll ich um die Uhrzeit aufstehen? Was bringt mir das denn wirklich? Wenn man das verstanden hat, dann fällt es eben auch meistens viel leichter, als wenn der Arzt sagt, machen Sie das jetzt so. Und das ja. ist halt ja. ganz, ganz wichtig. Auch dann fällt es schwer. Also es ist,
ja, dann
ich würde sagen, 50% meiner Teilnehmer im Programm sind, die sind natürlich alle Perfektionisten, die versuchen es alle. Alle sofort, sobald ich sage, hier Dinacharya, beste Uhrzeit aufzustehen vor 6 Uhr, kriege ich irgendwie dann sofort E-Mails. Ich habe es nicht hinbekommen. Alle machen das, aber es fällt wahnsinnig schwer, weil wir uns das natürlich abgewöhnt haben. Ne? Es ist eigentlich ja ganz natürlich, so aufzustehen, aber es fällt einfach unglaublich schwer, weil wir es uns abgewöhnt haben. Und das ist was ich halt jedem empfehle, wirklich wieder in so einen routinierten Tagesablauf zu kommen, weil das Beste, was man eben ja für Vata tun kann, sind Routinen. Ne? Vata runterholen, Vata erden, funktioniert halt am besten über Routinen, also über einen geregelten Tagesablauf und eben auch ja über geregeltes Essen, dann aber auch immer was mit dem Spüren zu tun hat, so wie wir schon gesagt haben, auf jeden Fall. Also das ist so der erste Tipp, den ich eben immer dann mitgebe für alle. Ich empfehle auch jedem Yoga unbedingt. Also das gehört für mich immer mit zusammen. Also klassischerweise steht ja jetzt nicht in den alten Schriften drin, du musst Yoga machen. Da steht halt ja nur, du sollst dich eben ausreichend bewegen und so. Mhm. Aber für mich ist eben Yoga tatsächlich die Art der Bewegung, die da am meisten bringt, weil Yoga auch wieder einen Kontakt herstellt zum Körper. Man lernt halt auch einfach wieder seinen Körper wahrzunehmen und zu spüren, so was brauche ich, wie weit darf ich gehen, wie weit möchte ich gehen und da einfach auch ja zusätzlich noch in die Entspannung zu kommen. Also es ist eine körperliche Betätigung, die aber eben das Nervensystem auch wahnsinnig entspannt und das ist auch für jeden gut und das ist völlig egal, welche Konstitution, das kann einfach jeder machen irgendwo. Man muss halt dann nur so ein bisschen darauf achten, dass man sich den richtigen Yoga-Stil aussucht. Also da gucke ich dann mit meinen Teilnehmern schon, dass das dann auch tatsächlich passt, dass die Kapha-Typen nicht unbedingt Yin-Yoga machen und die Pitta-Leute nicht unbedingt zum Bikram gehen, und so, was sie ja automatisch immer tun. Ne? Ja.
Hatte ich auch neulich, ne? Freundin und Kollegin von uns, die Bikram-Lehrerin ist und dann so ein absoluter Pita-Typ und ich ja. So, vielleicht nicht ganz so häufig.
Nee. Ja, aber das ist ein Automatismus, das macht man. Ja. Man macht immer automatisch genau das, was einem nicht gut tut, ne? Weil man sich da halt drin ja wiederfindet irgendwie so mental. Aber das ist halt relativ leicht, dann eben zu gucken, okay, was brauchst du? Und wenn dann der Widerstand gebrochen ist, das andere mal auszuprobieren, dann mache ich eben auch wirklich total gute Erfahrungen damit. Also das ist auch ganz großartig tatsächlich. Und da kann man auch dann nochmal ganz gezielt arbeiten, also dass man das Yoga dann, aber das sind dann wirklich Sachen, die man eins zu eins macht, also dass man wirklich in eine Yoga-Therapie dann schon reinkommt und eben wirklich auch mit Asanas arbeitet, die das jeweilige Dosha auch reduzieren, weil auch das funktioniert halt wahnsinnig gut. Aber auch pauschal kann man halt jeden einfach ins Yoga-Studio schicken. Das
passt schon. Ja. Ja, ich denke, da die Ursache ja viel Pitta und Vata getrieben ist und ich mache immer wieder die Erfahrung auch bei uns und unseren Coaches, dass doch viele Dinge bei beiden Doshas ausgleichend wirken. Mhm. Also dass Routinen auch einem Pita-Typ gut tun.
Ja.
Und dass man das zwar immer für Vata predigt, weil es so extrem gut ist, aber das trotzdem ja auch für Pita gut ist, dass eine Yoga-Praxis regelmäßig gut ist und dann eher beruhigendes Vinyasa oder auch Yin-Yoga da kann man eigentlich nichts falsch machen. Nee. Auch weil viele, ich sage das so, weil sich viele dann doch, wie auch immer, wieder Nachrichten bekommen. Und oh Gott, ich bin ein Mischtyp und was mache ich denn jetzt
los? Ja, ja, aber das kenne ich so gut.
Und es ist so, ja. Ja, wir tendieren ja dazu, dann alles wieder richtig machen zu wollen. Und ich sage immer wieder, okay, das Ziel ist es auch bei uns im Einjahrescoaching, denn das Ziel ist, dass du am Ende fast täglich ja spüren kannst, ist es eher das eine oder das andere heute, weil bei mir ist auch nicht immer jeden Tag nur Pita oder nur Vata oder so. Und da habe ich auch ein bisschen länger für gebraucht, aber das Ziel sollte sein, das eben zu spüren und dann für sich auch auf einer täglichen Basis anzupassen. Und am Anfang vielleicht nicht so streng damit umzugehen, sondern erstmal so ein paar Dinge überhaupt zu machen.
Ja, ja.
Und das auch auszuprobieren.
Ja, das finde ich halt auch so wichtig. Deswegen arbeite ich auch am Anfang überhaupt gar nicht mit Dosha-Analysen. Also ich, klar, du kennst das selber, wenn du mit Menschen redest, du weißt dann relativ rasch auch, okay, wo stehen wir denn jetzt hier Dosha-mäßig?
Ja.
Aber die meisten, die das, also im Rahmen meines Online-Programms zum Beispiel halt mit mir arbeiten, die sind dann erstmal enttäuscht, so, ja, wie, und du analysierst jetzt gar nicht mein Dosha? Das finde ich voll wichtig, weil dann fängt es an, dogmatisch zu werden. Wenn ich dir jetzt sage, ja, du bist halt Vata Pitta, dann wird sofort im Internet nachgeguckt, was darf ich jetzt essen, was muss ich jetzt, wie muss ich jetzt schlafen, wie muss ich das? Und dann bestellen die sich irgendwelche Kräuter online und weiß der Henker nicht was. Und das ist halt so typisch deutsch. Das kriegt man aus den Leuten auch nicht raus. Und deswegen sage ich, erkläre ich ganz am Anfang die Doshas und sage halt wirklich, also die Qualitäten werden erklärt. Was bedeutet das, wenn man davon mehr hat und davon mehr hat, aber keiner kriegt jetzt wirklich gesagt, du bist jetzt das und das, sondern es ist genau das, die sollen eben ins Spüren kommen, ne? Und was ist jetzt gerade da, weil auch wenn ich eine Vata-Geburtskonstitution habe und gerade auch einen ziemlichen Vata-Überschuss, kann es aber trotzdem sein, dass ich Tage habe, wo ich total Kaffer bin, so, und dann kann ich jetzt nicht ganz dogmatisch meine Liste abarbeiten und immer nur Vata, 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 sondern dann brauche ich vielleicht auch mal was ganz anderes irgendwie. Und das finde ich so wichtig für alle, die mit Ayurveda arbeiten, aber eben tatsächlich in der Migräne noch viel extremer, weil es eben wirklich immer darum geht, was kann ich mir geben, damit ich in einem so energetisch guten Zustand bin, dass ich keine Migräne bekomme. So, und das, das ist dann manchmal eben an einem Tag das eine und am nächsten Tag dann das andere, je nachdem, wie wir uns gerade fühlen.
Ja. Schön.
Ja.
Ja, es klingt doch so machbar, oder nicht?
Ich finde es total machbar. Jetzt muss man natürlich aber auch sagen, dass ich ja jetzt schon längere Zeit in der Ayurveda-Blase lebe. Und für mich ist das halt total selbstverständlich. Und ich muss mich eben, wenn ich mit Menschen arbeite, die noch nie Kontakt damit hatten, dann wirklich auch auf den Boden zurückholen und sagen, hey, komm nochmal, Beginner's Mind. Das ist tatsächlich erstmal ganz schön viel. Viele haben dann sofort so, oh mein Gott, das ist viel zu viel, das ist mir viel zu aufwendig, das kann ich nicht. Und deswegen versuche ich das immer so möglichst runter zu regulieren und immer nur kleine Häppchen rauszugeben, mit denen man dann arbeitet. Aber es ist im Endeffekt, wenn man es auf das runterbricht, worum es geht, nämlich wirklich sich selber in Balance zu bringen, dann ist es sehr machbar. Ne? Und dann es sind halt auch kleine Schritte, das ist total wichtig, gerade bei den Migränen. Sie wollen immer alles auf einmal. Es ist zum Beispiel so, dass ich, wenn ich mit Leuten im Online-Programm arbeite, ich habe die Lektionen so, dass die wirklich tageweise freigeschaltet werden, weil die sonst alle auf einmal machen würden. Also das ist ein 4-Wochen-Programm und Migräne-Patienten neigen dazu, immer alles sofort haben zu wollen und machen zu wollen. Die wären dann nach 3 Tagen fertig und würden sagen, so, was jetzt? Jetzt muss ich, das habe ich jetzt alles umgesetzt, können wir jetzt weitermachen irgendwie. Und darum, man muss halt wirklich ganz, ganz kleine Schritte gehen. Und da geht es halt wirklich auch darum, einfach ja, zu gucken, zu spüren, kann ich das in meinen Alltag integrieren? Ne, und da fängt es halt mit so Sachen an, wie ihr auch mal sagt, ne, da fängt man erstmal mit warmem Wasser an oder so und guckt halt mal, wie fühlt sich das überhaupt an? Ne? Und es ist halt kein Abhaken, so warmes Wasser morgens rein, check, sondern was macht das mit mir? Ne? Fühle ich mich dadurch irgendwie gereinigter, energetischer, frischer? Ist meine Verdauung dadurch besser, wenn ich morgens warmes Wasser trinke? Und dann, wenn ich das Gefühl habe, hey, das ist gut und ich kann das integrieren, dann kommt der nächste Schritt und dann versucht man halt was anderes und versucht es in sein Leben zu bringen. Und ja, aber eigentlich ist es einfach, ja.
Ja. Schön die Kurve gekriegt.
Weil es so logisch ist, ist es einfach, ne? Finde ich halt. Aber es ist schon so, dass man, wenn man noch gar keinen Kontakt hatte, dann schon ein bisschen was an neuen Informationen bekommt, die man so verarbeiten muss. Ja. Ja, aber es macht auch viel Freude. Also ich erlebe das eben, also mir macht es wahnsinnig viel Freude, das weiterzugeben. Aber ich erlebe es eben wirklich auch bei den Leuten, mit denen ich arbeite, die nie was mit Ayurveda zu tun hatten, dass sie da total drin aufgehen, dass sie das total großartig finden, da diese neuen Erfahrungen zu machen und so, und haben da auch wirklich richtig viel Freude dran. Und zu sehen, dass es funktioniert, das ist halt auch für beide Seiten. Für mich ist es natürlich wunderschön, als ich mir damals überlegt habe, okay, ich möchte jetzt irgendwas rausgeben, speziell für Migräne, habe ich gedacht, ja gut, aber du hast ja jetzt gar keine Studien gemacht, du weißt ja jetzt gar nicht, was funktioniert und wie und so, und jetzt so mit der Zeit sehe ich eben, es funktioniert, da sind Leute dabei, die ja, keine Ahnung, 15 Tage im Monat Kopfschmerzen hatten und da kriege ich Rückmeldung, ja, ich habe nur noch einen Tag im Monat Migräne. Also es funktioniert halt wirklich und das ist einfach so wundervoll für die Menschen, bei denen das so ist, weil die eben die Erfahrung machen, ich mache das selbst. Ne? Das ist nicht die Tablette, die ich genommen habe oder keine Ahnung, der Arzt, bei dem ich war, sondern ich habe das gemacht durch das, was ich in meinem Leben verändert habe. Und das ist ja ganz großartig. Das macht so viel Freude, das zu sehen.
Ja, ja, das ist auch sehr kraftvoll dann, ne? Ja. Also dass es aus einem heraus selber kommt. Und das finde ich auch immer wieder wunderschön zu sehen. Das kann eigentlich nicht aufhören. Das darf eigentlich nicht aufhören. Ja. Und also bei uns ist es ja auch ganz vielfältig, aber ich muss die ganze Zeit dran denken an eine Coachie, die auch letzte Woche geschrieben hat, dass sie anstatt Mungbohnen Kichari Mungdal genommen hat, weil sie es vergessen hat, einzuwirken zu lassen über Nacht. Mhm. Und normalerweise wäre sie total ausgerastet, weil sie sehr perfektionistisch ist. Ja, mein Gott, dann esse ich halt die Mungdal dazu im Kichari, in dem Detox-Gericht, für alle, die nicht wissen, was das ist. Und hat dann geschrieben, danke, dass es durch euch, Prana, mit ist, weil ihr mir gezeigt habt, dass es nicht so perfektionistisch sein muss und dass ich dadurch viel mehr ausprobiere. Und sie hat halt dazu geschrieben, dass sich das auch in ihrem gesamten Leben schon gezeigt hat und selbst in ihrem Umfeld positiv aufgefallen ist und sie darauf angesprochen wird. Ja. Und das finde ich halt, ne, also von so einer Kleinigkeit, ich bin in der Küche plötzlich nicht mehr so dogmatisch, hinzu, mein gesamtes Leben verändert sich eigentlich, weil meine Einstellung zu mir selbst anders ist. Und dann ist es ja, also es geht ja alles einher, ich werde netter zu mir selbst und liebevoller mit mir, werde ich auch liebevoller mit anderen.
Total,
Das ist einfach schön zu sehen.
Ja, absolut. Also das habe ich an mir selber eben tatsächlich auch erlebt, dass ich einfach dadurch ein ganz, ganz anderer Mensch geworden bin, dass ich viel entspannter mit Dingen umgehe, mit mir umgehe, mit der Welt umgehe, dass ich mich viel öfter auch in Menschen reinversetze, ne? Also so der klassische Moment irgendwie, keine Ahnung, irgendjemand an der Kasse nervt dich, weil kramt jetzt gerade irgendwie jeden Cent einzeln aus dem Portemonnaie raus oder du regst dich total auf beim Autofahren oder so. Und das sind ja so Sachen, die macht man so ganz automatisch. Und ich habe dann ganz oft da einfach dieses, okay, vielleicht hat er mich jetzt irgendwie bedrängelt, weil er muss nach Hause, weil, keine Ahnung, seine Frau liegt in den Wehen oder irgendwie so. Also man entwickelt so ein ganz anderes Gefühl für seine Umwelt plötzlich und ist jetzt nicht mehr einfach nur auf alle böse und weil man mit sich selber halt auch nicht mehr so böse umgeht irgendwie. Also ich rede auch ganz anders mit mir selber, als ich das früher getan habe. Also das ist schon, das ist wirklich lebensverändernd. Dass auch das ist halt super wichtig bei Menschen mit Migräne, weil die eben auch keinen guten Umgang mit sich selber pflegen, weil der Perfektionismus eben so groß ist, dass man nie erreichen kann, was man will. Und die machen sich halt selber eben auch gerne fertig. Und gerade wenn dann mal wieder Migräne war, dann ist da ganz viel, ja, ich bin nicht gut genug, ich kann nicht da sein für meine Angehörigen, ich fehle schon wieder auf der Arbeit, ich lasse meine Kollegen schon wieder hängen, ich muss Termine mit Freunden absagen und das dann wirklich ganz viel, dass die wirklich einfach schlecht mit sich selber umgehen, weil sie sich irgendwie für ja nicht gut genug und insuffizient halten, weil die Migräne sie wieder vom Leben abgehalten hat. Und auch das ist halt wunderschön dann zu sehen, wenn Menschen dann lernen, okay, nee, ich darf dann da jetzt einfach auch, wenn ich denn mal Migräne habe, krank sein. Und ich bin aber dazwischen trotzdem ein sehr, sehr guter Mensch und bin dann immer für alle da, wenn ich halt gar keine Kopfschmerzen habe. Und ja, da das sieht man halt auch sehr, dass der Umgang mit sich selber sich dann total verändert. Ja, voll schön.
Ich glaube, Nadine, wir könnten ewig weitersprechen.
Ja, ich auch.
Aber fällt dir noch irgendwas ein, was wir gar nicht behandelt haben zum Thema Migräne?
Ausgelassen haben. Was ich halt auch noch total spannend finde, wo wir bei dem Thema waren, so die Doshas und was braucht wer und so, ist halt auch die Sache so Entspannung zum Beispiel, Entspannungsverfahren. Ne? Entspannung, klar, ist bei Migräne wichtig, das Gehirn ist überaktiv, es muss runtergekühlt werden und so, also runtergefahren werden. Und die Schulmedizin empfiehlt halt klassischerweise progressive Muskelentspannung nach Jacobsen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist so eine ganz, ganz alte, manchmal sehr wirkungsvolle Methode, bei der man jede Muskelgruppe im Körper einzeln richtig heftig anspannt und danach die Anspannung loslässt. Und dann einen Schritt weiter geht, also man ballt die Hand zur Faust, lässt los. Man beugt den Arm, lässt los. Und so geht man halt einmal durch den ganzen Körper. Das ist wirklich so, wenn man es ausführlich macht, sind es so 20 Minuten oder so, kann man eben mit einer Anleitung machen auf dem Ohr. Durch dieses Erstanspannen und dann Entspannen, kommt man dann halt in eine tiefere Entspannung rein. Und das ist eben was, was ich, als ich nur schulmedizinisch gearbeitet habe, halt auch nie verstanden habe, weil es gab Leute, die haben gesagt, wow, das ist total großartig und das hilft mir super gut, ich mache das jeden Tag. Und es ist in Studien nachweislich so, dass wenn man es jeden Tag praktiziert, das die gleiche Wirkung hat wie eine medikamentöse Prophylaxe. Also es reduziert die Kopfschmerztage genauso wie eine medikamentöse Prophylaxe. Ja, und dann gab es einfach Menschen, die gesagt haben, kann ich nicht, mache ich nicht, finde ich total doof. Ich zum Beispiel auch, ich fand es immer ganz schrecklich. Ich habe mich da hingelegt und habe gedacht, nee, ich kann das nicht, ich will es nicht. Und das ist eben auch so schön, dass der Ayurveda da einfach A, eine Erklärung für hat und B, dann auch sagt, du kannst halt auch andere Sachen machen. Ne? Es muss halt nicht progressive Muskelentspannung sein. Also es ist vor allem, Pitta-Typen kommen da gar nicht gut mit zurecht. Und ich habe halt vor allem ziemlich viel Pitta. Eigentlich sollte man ja denken, das ist super, weil Muskeln anspannen und so, ist ja voll Pitta. Aber es ist halt tatsächlich so, dass dieser Übergang von Anspannung und dann loslassen, das scheint einfach irgendwie mit dem Pitta-Mind nicht zu funktionieren. Das riecht die total auf. Also es ist ganz, ganz nervig und schlimm und die machen es einfach nicht gerne. Wobei es halt so für Kaffertypen total schön ist. Die genießen das halt total irgendwie so, dann da in die Entspannung zu gleiten. Und da gibt es halt einfach Alternativen, ne? Also ich arbeite viel mit Meditation, dann teilweise auch oder meistens sogar geführte Meditation eben, also mit Anleitung, weil das halt total hilfreich ist, zum Beispiel bei Vata-Menschen, die sich nicht einfach hinsetzen können und meditieren. So, ne? Jetzt Stille ist halt einfach nicht im Kopf und da hilft sowas total. Oder was ich einfach auch ganz wirkungsvoll finde, ist Yoga Nidra. kennen ein paar vielleicht, die meisten aber nicht. Es ist noch nicht so verbreitet. Das ist eben wie so ein Bodyscan, kann man sich das vorstellen. Also man gleitet eben tatsächlich durch den ganzen Körper relativ rasch und wird dann eben noch angeleitet. Halt, manchmal sind es irgendwelche kleinen Geschichten oder man visualisiert irgendwas im Yoga Nidra und kommt dadurch eben in so einen tiefen Entspannungszustand. Ich bin am Anfang mal bei eingeschlafen, so entspannt war ich, aber dass eben das Gehirn dann ja völlig zur Ruhe kommt. Und auch das sind eben Dinge, die ich im Ayurveda so wertvoll finde, dass es nicht heißt, ich mache jetzt pauschal, also alle müssen das Gleiche machen, sondern ich muss halt ganz individuell gucken, was funktioniert denn für mich am besten. Und das ist halt wunderschön und ganz, ganz wichtig.
Ja, das ist gut zu wissen, dann nochmal als Ergänzung, dass es nicht immer nur die eine Methode sein muss. Und dass am Ende, also wenn du es so sagst, ist ja am Ende Yoga Nidra nichts anderes, dass du gedanklich progressive Muskelentspannung machst, ohne wirklich anzuspannen. So, ja. Ne? Das darf man eben jeder für sich ja herausfinden, was es ist. Und auch zum Beispiel Yin-Yoga, also wenn man Übungen länger hält, ist auch nicht für jeden etwas, auch wenn sehr viel Vata im Kopf gerade ist. Also mein Partner hat auch immer einen groß oder öfters mal Vata-Überschuss. Und wenn ich den manchmal mit so einem Yin-Yoga schleppe, dann sagt er am Ende so, oh, also ehrlich gesagt, jetzt schlimmer als vorher. Und bei mir, ich finde es herrlich mit meinem viel zu viel Pita oft. Ich finde es einfach herrlich. Also darf aber eben jeder so seine eigene Form der Entspannung finden, solange man es eben auch tut. So, das finde ich halt wichtig.
Ja. Ja, und man tut es halt dann, wenn man es wirklich gefunden hat. Ne? Genau. Weil wenn man drauf gedrängt wird, machen Sie jetzt alle bitte PMR, dann tut man es nicht. Und wenn man aber merkt, okay, das ist jetzt genau meins, dann fällt es auch leicht. Dann gehört es halt auch irgendwie zum Leben dazu, wenn man einfach spürt, wie gut es einem tut.
Ja. Schön. Aber dafür darf man es auch einfach mal ausprobieren, ne? Weil sonst weiß man es ja nicht.
Ja. Und dann manchmal braucht man halt jemanden, der einen dann da so ein bisschen durchleitet und sagt, ne, dann mal das versuchen oder lieber was anderes und so. Ja, auf jeden Fall.
Schön. Ja. Danke für die Ergänzung. Und jetzt habe ich noch unsere Fragen, die wir immer am Ende stellen. Jedem Interviewgast, deswegen bekommst du die auch. Cool. Und die erste Frage ist, was bedeutet für dich Prana? Und wie kreierst du mehr Prana in deinem Leben?
Was bedeutet für mich Prana? Ja, ich sehe das natürlich aus einer ganz ayurvedischen Perspektive, wie alles in meinem Leben. Und der Ayurveda hat ja in den Doshas noch Subdoshas, also unterteilt eben die Doshas nochmal. Und es gibt eben beim Vata tatsächlich ein Subdosha, das heißt auch Prana-Vata, oder im Yoga nutzen wir den Begriff gerne Prana-Vayu, also Vayu steht für Wind, ist aber eigentlich synonym gemeint, nur dass es halt im Yoga so ein bisschen feinstofflicher ist als im Ayurveda. Und für mich ist also dieses Prana-Vata halt so ein Synonym tatsächlich für wie ich Prana sehe, weil es ist das Vata, das für die Einatmung zuständig ist. Also das eben die Luft in den Körper holt. Also es ist eine nach innen gerichtete Energie. Durch dieses Reinholen der Luft kann ich leben. Also nur wenn ich atme, dann kann ich leben. Wenn ich nicht mehr atme, dann bin ich halt auch nicht lebensfähig. Und das ist einfach so diese Qualität von Prana Vata, die so essentiell ist irgendwo, das ist ganz, ganz wichtig. Und dann hat es eben wirklich etwas auch mit Empfangen zu tun. So, also ich empfange die Luft, ich empfange den Atem in meinem Körper. Und ich empfange aber auch alles oder kann eben alles annehmen, was sonst so um mich rum passiert. Das ist halt auch Prana irgendwie. Jetzt nicht nur einfach der Einatmen, sondern eben auch alles, was sonst so in der Welt, aus der Welt auf mich einprasselt, dann darf ich halt auch annehmen und empfangen. Und das ist Prana für mich. Ja, und wie kreiere ich Prana? Ja, ganz körperlich tatsächlich. Also ich praktiziere jeden Tag Pranayama. Das ist für mich wirklich eine Art, Einfluss zu nehmen auf Prana, Prana zu lenken, Prana zu steuern, mich mit meinem Atem halt zu verbinden. Und es kann eben auch ganz basal sein, dass ich einfach nur Ein- und Ausatmen gleich lang mache oder Atempausen praktiziere oder so, um eben den Atem nochmal besser zu spüren tatsächlich. Ja.
Ja. Ja. Ah ja, ich erkenne immer wieder, wie wichtig der Atem ist.
Ja.
Damit habe ich angefangen, auch durch die Yoga-Lehrerausbildung, die ich gemacht habe, ja, weil wir so eine Atemabfolge machen mussten, in Anführungsstrichen. Und ich bin ja eine gute Peter-Schülerin, ich setze das ja auch um.
Lecker.
Und das war mein Segen bis heute, diese Atemabfolge habe ich fast 1,5 Jahre lang durchgezogen, jeden Morgen, immer dieselbe. Und das hat mir sehr, sehr, sehr viel geholfen. Und jetzt bin ich so, dass ich immer mal wieder auch verschiedene Atemübungen ausprobiere. Aber ich komme immer wieder darauf zurück, muss ich sagen. Ich finde es
schön,
wahnsinnig magisch, was man mit dem Atem machen kann. Und deswegen ist es so schön, dass wir auch diesen Namen gewählt haben.
Ja, ich finde es
immer wieder.
Ja, total. Als ich euch gefunden habe damals, das ist jetzt echt schon lange her, habe ich gedacht, wow, perfekt, das ist einfach perfekt, weil es ist wirklich genau das, ja, was man will, ne? Prana up your life irgendwie. Es ist wirklich großartig.
Ja.
Schön. Voll cool.
Ja, wir sprechen ja nicht nur viel über Prana und Atem, sondern auch über Mindful Eating. Was verstehst du denn unter Mindful Eating?
Ja, Mindful Eating ist für mich tatsächlich, ja, was verstehe ich unter Mindful Eating? Ich habe ein schönes Mantra, das teile ich auch mit meinen Coaches und Teilnehmern eigentlich immer. Das ist, Nahrung ist meine Medizin. Und das ist wirklich, ich nutze das eigentlich jeden Tag und um mir halt einfach immer wieder ins Gedächtnis zu rufen, dass das, was ich in meinen Körper rein tue, eben bestimmt, wie ich bin, ne? Und das ist ja ganz basal im Ayurveda, aus dem, was du isst, werden deine Körpergewebe geformt und so ist es auch in der Schulmedizin, ne? Und dieses Nahrung ist meine Medizin, hilft mir einfach achtsamer damit umzugehen, was ich esse, wie ich esse. Also es fängt wirklich beim Einkaufen an, dass ich mir überlege, was kaufe ich für Nahrungsmittel, ne? Sind das gute Nahrungsmittel? Sind das lebendige Nahrungsmittel? Sind das aber auch regionale Nahrungsmittel zum Beispiel? Oder sind die weiß Gott schon tot, weil die weiß Gott woher geflogen worden sind und so? Und sind das aber auch gewaltfreie Nahrungsmittel? Also ich selbst lebe halt vegan, deswegen ist es sind meine Nahrungsmittel immer gewaltfrei, aber auch das ist eben tatsächlich ganz, ganz wichtig, finde ich, dass man auch diese feinstoffliche Qualität von Nahrung nicht vergisst, weil auch das ist etwas, was man eben in den Körper mit reintut und was da auch drinne bleibt. So, und das ist und dann wie bereite ich Nahrung zu, wie koche ich mein Essen, ne? Ist das schnell irgendwie in die Mikrowelle dahin gerotzt oder habe ich wirklich mein Essen mit Liebe gekocht und mit Langsamkeit auch und so? Und ja, ich glaube, das ist Mindful Eating, also gar nicht der Prozess des Essens an sich, sondern wirklich, ne, wo kommt mein Essen her, wie mache ich mein Essen und so, das ist für mich ganz, ganz wichtig. Ja.
Okay. Ja. Und wenn es doch um den Prozess des Essens geht, die letzte Frage, was ist dein absoluter Lieblingsmoment beim Essen?
Ich glaube tatsächlich, das ist der Moment, bevor ich überhaupt anfange zu essen. Ich habe ein kleines Ritual, das ich jetzt mittlerweile 2 Jahre praktiziere, was ich von meinem, ich habe einen Yoga-Lehrer aus Mexiko, ist ein Tantra-Lehrer, von dem habe ich das. Bevor ich anfange zu essen, mache ich einen Mudra, also eine Fingerübung sozusagen. Es ist so ein bisschen wie ein kleines Gebet. Und ich bedanke mich für alles, was ich habe in meinem Leben. Ich bedanke mich für diese Mahlzeit und wünsche mir, dass sie mich nähren möge und wünsche mir, dass halt jedes Lebewesen auf der Welt eben auch Nahrung hat, die es nährt, und sage dann einmal das Loka Samasta auf, also das Mantra, das eben für dafür steht, dass eben alle Lebewesen auf der Welt glücklich und zufrieden sein sollen. Und dann fange ich erst an zu essen. Und das ist so mein, das ist der Moment, wo ich mich wirklich so mit der Nahrung nochmal verbinde und nur zur Ruhe komme und dann eben ja mindful essen kann. Also es nicht runterschlinge und mich nochmal daran erinnere, was das für eine Qualität hat, dass ich das Essen da jetzt habe und dass es da steht und dass es mich nähren darf. Und ja, ich glaube, das ist mein wichtigster Moment und das tue ich auch wirklich immer. Manchmal kommt es ein bisschen komisch an, irgendwie, weil die Leute nicht wissen, was macht sie denn jetzt da? So, ja. Aber das, manchmal, also in manchen Gesellschaften mache ich das Mudra dann auch unterm Tisch und mache mich dabei die Augen zu und so, ich gebe es zu. Das klappt nicht immer, aber doch mittlerweile... Haben meistens akzeptiert, dass ich immer erstmal, für die meisten ist das dann halt beten, ne? Die Nadine betet, bevor die isst.
Okay. Ist auch okay. Du machst es ja für dich, ne? Nicht für die anderen.
Genau.
Und für die Welt. Schön. Ja. Sehr kraftvoll. Ich finde, das kann man auf jeden Fall mitnehmen. Also wer zuhört und das mal für sich ausprobieren möchte, kann ich nur, werde ich auch mal ausprobieren. Auf jeden Fall. Cooler Input. Ich sage immer nur, und wenn man es sich ganz einfach machen will, Hauptsache man atmet einmal kurz vorher tief ein und aus.
Ja.
Ist auch schon mal super. Das kann man auf machen, egal in welcher Gesellschaft.
Ja, absolut. Und es ist einfach
eine Verbindung.
Innehalten, ne? Ganz kurz stoppen und nicht so, ne, das Essen einfach als das Essen wahrnehmen und nicht einfach nur der Vorgang so, ich habe Hunger, das muss jetzt rein, sondern dass man sich einmal einen Moment zurücknimmt und erstmal ankommt, bevor man anfängt zu essen. Das ist voll wichtig.
Ja. Schön, Nadine. Vielen Dank für deine Energie, deinen Input, dein gesamtes Wissen, was du
sehr gerne
rausbringst. und dass du das so schön mit uns geteilt hast.
Ja, das hat mir unglaublich viel Freude gemacht. Und ich danke dir, dass ich hier sein durfte.
Wenn du jetzt auch so begeistert bist von Nadine und ihren Ansätzen und wofür sie steht und du auch daran glaubst, dass du einen Unterschied machen kannst und deine Migräne bekämpfen kannst, dann ist das hier vielleicht etwas für dich. Denn Nadine startet am 1. Juni ihr Migräne-Online-Programm. Und wenn du dich jetzt berufen dazu fühlst, etwas anders zu machen und deine Migräne endgültig loszuwerden, dann können wir nur empfehlen, dabei zu sein. Melde dich jetzt noch an unter www.drnadinewebering.com/migräne-online-programm. Und sei dabei, dein Leben zu verändern. Alle Links findest du in den Shownotes. Und wenn du Lust hast, auch noch mehr Online-Yoga zu machen, das natürlich auch helfen kann bei Kopfschmerzen, dann kannst du dieses Jahr bei der langen Nacht des Yogas online mit praktizieren. Denn die ist am 20.06.2020. Und wenn du dabei bist, spendest du sogar einen Teil deiner Karte für Aktionen, die zum Beispiel Menschen mit einer Essstörung den Zugang zu Yoga ermöglichen. Alle Infos auch dazu findest du in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich dir einen entspannten Tag mit ganz viel Prana und hoffe, dass du einen Lösungsweg für dich aus dieser Podcast-Folge gefunden hast, wie du besser mit deinen Kopfschmerzen bzw. mit deiner Migräne umgehen kannst. Und denke mal dran, Prana up, your life.